Hey hey und willkommen zu Anime Rodo, eurem Behind-the-Scenes-Podcast zur deutschen Anime- und Manga-Branche. Ich bin Justin, ein Teil von Anime Rodo, und jetzt fragt ihr euch, wer ist denn der zweite Teil? Das ist mein geschätzter Kollege Kevin.
Hi Leute, wie Justin schon sagte, wir werden diesen Podcast immer zusammen für euch machen. Wir kommen beide aus der Marketingbranche und haben über die Jahre einige interessante Persönlichkeiten aus der Anime- und Manga-Branche kennengelernt. Und unser Ziel ist es, euch diese Persönlichkeiten in den nächsten Folgen, Wochen, Monaten genauer vorzustellen. Und unser erster Gast ist direkt jemand, den ihr vielleicht schon das ein oder andere Mal gehört habt, denn er ist unter anderem die deutsche Stimme von Petro aus One Piece, aber auch von Jonathan Joestar aus JoJo's Bizarre Adventure. Begrüßt herzlich unseren Gast Vincent Fellow.
Hi!
Vincent, schön, dich hier im Podcast zu haben. Wie geht's dir?
Danke, dass ich da sein darf. Mir geht's super. Ich hatte heute einen relativ entspannten Tag, bisschen Hörbuch, alles easy.
Super, sehr, sehr, sehr entspannt. So, bist du auch bereit für die erste Frage, die wir allen Gästen stellen?
Ja.
Was verbindest du mit Japan?
Oh, Ramen. Ich bin ein Essensmensch. Ramen und witzigerweise gutes Wetter. Ich weiß auch nicht, wieso.
Echt?
Ja. Krass. Irgendwie gutes, ich muss immer an gutes Wetter denken, an Kirschblütenblätter. Und an, oh Gott, ich muss immer wieder an Ramen denken. Ich hatte so, mein Lieblingsramen-Restaurant hat halt zugemacht seit Corona und ich hoffe jeden Tag, dass es wieder aufmacht.
Also du denkst mit dem Magen, dein ja. Herz ist im Magen, dich kriegt man mit Essen rum, alles klar. Gut zu wissen, gut
sowas
zu wissen.
Und Anime natürlich.
Da muss ich direkt reingrätschen, weil ich finde es mega geil, dass du gutes Wetter gesagt hast. Wir haben nämlich letztens so ein Phänomen bei uns festgestellt. Japan ist ja sehr, sehr bekannt für seine City-Pop-Tunes. So dieses sehr jazzige, lockere Pop-Gedüdel. Und das weckt irgendwie Erinnerungen in dir an so eine große, lichtdurchflutete Sommerstadt. Und du denkst so, du warst da und du hast das erlebt, obwohl es eigentlich gar nicht da ist, was wieder nur zeigt, wie gut die Japaner so Emotionen und gewisse Feelings durch Kunst übertragen können. Und obwohl es in Japan so gefühlt alle 3 Tage geregnet hat, als ich dort war, muss ich dir zustimmen. Ich verbinde
auch
irgendwie dieses gute Wetter und diese gute Laune, die verbinde ich auch mit Japan auf jeden Fall.
Richtig cool. Ich war noch nie da, aber ich höre tatsächlich eben auch dank Jana Gries, ganz viel Japan-Pop und ganzen relaxed Lo-Fi-Stuff und Japanese Folk und so. Und das ist, da kriegst du echt Fernweh.
Ja, du lehnst dich zurück und denkst, du bist dort.
Ja, voll. Und ich war noch nie da.
Welcher ist denn dein, also keine Werbung, keine Sorge, aber was ist denn dein Lieblingsrahmenrestaurant, wenn du das schon so betonst?
Ich bin gespannt.
Das ist in Hamburg. Das heißt Ramen Bar Sipang.
Ah, wirklich? Geil. Ja. Ich habe ja auch 8 Jahre in Hamburg gewohnt. Und meine Freundin hat mir die Ramen Bar gezeigt. Und das war mein erstes richtige Ramen halt.
Aber
das war echt so mindblowing, so was, richtig geil. Und dann nach und nach sind dann halt neue Rahmenläden ja in Hamburg gekommen, aber Rahmenbar ist immer noch top.
Ja, Mann, es ist echt so. Also das sind die unangefochtenen Könige, zu Recht.
Definitiv.
Ja.
Und da gehen halt Kenner hin, ne?
Ich war ja auch schon das ein oder andere Mal in Hamburg, aber zum Glück haben wir hier in Berlin zumindest das Takumi, was ja auch sehr, 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 sehr gut ist. Aber leider nur 3 verschiedene Rahmensorten anbietet, die dann aber halt auch mit absoluter Präzision und Meisterschaft auf den Tisch bringt. Ansonsten macht man ja doch immer wieder die Erfahrung, auch beim Sushi. Gut, da kannst du jetzt nicht mitreden, Vincent, tut mir leid, aber selbst das billigste Supermarkt-Sushi in Japan schlägt halt meistens noch das Restaurant-Sushi in Deutschland. Das ist so verrückt. Aber auf jeden Fall cool, dass, also ich hätte jetzt damit gerechnet, dass du sagst so, ja, RTL 2 und erstmal Anime-Glotz und so, aber du haust direkt das Essen auf den Tisch. Das ist ja meistens eher so der Punkt, der ein bisschen später kommt, wo man sich so, zum Beispiel, dass du irgendwas siehst in einer Doku oder in einem Film und dann so versuchst, das zu recherchieren und damit dann erst auf diese Kulturen das Essen schlägst. Aber nee, für dich steht Ramen an erster Stelle. Perfekt.
Ja, es gibt diesen Anime, der heißt Flavors of Youth. Und der fängt an mit einem Typen, der über das Lieblingsessen seiner Kindheit reminisziert und auf der Suche ist, das eben wiederzufinden. Und Ja, das ist so eher das Erste, woran ich denke.
Aber echt erfrischend. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du direkt Essen sagst, aber es ist halt echt spannend. Weil du ja
Also, der war
Synchronsprecher
schon.
bist, dachte ich wirklich, dass du erst Anime und Manga sagst. Aber ja.
Ja, nö.
Bist du denn als Synchronsprecher schon mal in Verlegenheit gekommen, ein Nudelschlürfgeräusch zu simulieren?
Muss ich überlegen. Ich habe ganz andere Schlürfgeräusche gemacht. Noch kein Nudelschlürfgeräusch, nein.
Dann kannst du ja jetzt zumindest das als Aufhänger nutzen und mal erzählen, was für andere Schlürfgeräusche du schon gemacht hast. Profilier dich mit deinen Schlürfgeräuschen.
Also zum Beispiel ein ganz seltsames Geräusch, das sich halt angehört hat wie Schlürfen, war, ich musste auf Kommando in ein Taschentuch niesen und das hat einfach irgendwie gar nicht funktioniert. Das Mikrofon hat das nicht aufgenommen und dann musste ich einen Sound fabrizieren und den habe ich dann quasi mit einer Art Nasenschlürfgeräusch gemacht, so eine Mischung daraus. Ging quasi Luft aus beiden Mundöffnungen irgendwie da rein und dann wieder raus und das hat funktioniert. Richtig seltsam.
Das sind so die Probleme eines Synchronsprechers, ne? Aber jetzt würde mich mal echt interessieren, wie bist du eigentlich in dieses Synchron-Business gekommen?
Ich habe mich reingekämpft, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe angefangen hat es, da war ich noch QA-Mitarbeiter in einer Games-Firma und die brauchten Platzhalterstimmen für ein Spiel, das die machen wollten. Das Spiel wurde natürlich irgendwann gecancelt, aber ich durfte dort das erste Mal vor einem Mikrofon stehen. Und wie jeder andere Mensch, war ich natürlich so, oh, das würde ich ja super gerne mal machen. Und das habe ich da dann gemacht und habe mich da drin verliebt. War natürlich komplett unqualifiziert, das irgendwie professionell zu machen. Also habe ich dann in feinster Golden Boy-Manier alles getan, um diese Skills mir anzueignen. Und das muss ich immer noch machen, weil ich noch ganz weit weg davon bin, richtig, richtig genial da drin zu werden. Aber ich liebe es und den Weg dahin liebe ich auch.
War leidenschaftliches Toilettenputzen und in Spinden verschwinden ein Teil der Ausbildung?
Ja, definitiv.
Okay,
Definitiv.
Kintaro E-Style,
Ja,
sehr
Mann.
gut.
Ich habe tatsächlich immer noch seine Notizbücher. Also bei mir sind nur weniger Zeichnungen von weiblichen Körperteilen drin und dafür mehr Notizen über meinen eigenen Progress.
Und seit wann bist du in dem Business jetzt? Also wann hat es angefangen? Damit man so ungefähr sagen kann, okay, so und so viele Jahre bist du schon dabei.
Ja, das allererste Mal im Studio stand ich 2019 im März.
Ach,
Ja,
okay, krass, 2019.
ich bin
Ich
frisch.
dachte, du bist schon viel länger am Start.
Danke, nehme ich als Kompliment.
Ja, auf jeden Fall, weil du so präsent bist. Deswegen dachte ich wirklich, du bist viel länger am Start. Aber 2019, wow, Küken.
Mega Küken.
Nein, aber jetzt mal ohne Scheiß. Wir haben ja auch nach dem Watch Together von JoJo's Bizarre Adventure ein bisschen auf Twitter geschrieben. Und du hast wirklich so eine sehr, sehr persönliche und lebensnahe Präsenz auf Twitter aufgebaut. Ich hätte jetzt auch meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass du locker schon seit 5+ Jahren dabei bist.
Ja, definitiv.
Finde ich cool, wenn das so wirkt. Ich bin ja auch sehr vernetzt mit vielen, vielen Leuten und zum Glück immer auf einer sehr ehrlichen Basis. Ich bin in einige synchronen Gruppen sozusagen reingerutscht und freue mich, da sein zu dürfen und halt eben mit diesen Leuten, die ich halt vorher angehimmelt habe, entspannt ein Bier zu trinken und so. Und das ist echt sehr schön. Also wenn man, ich bin der Meinung, dass wenn man aufrichtig und ehrlich ist, dass man tatsächlich auch sehr weit kommt. So, auch in kürzerer Zeit.
Ist zumindest immer die Hoffnung, die man so ein bisschen mit sich trägt. Justin und ich kommen ja beide aus dem Marketing-Background und auch da ist man ja immer so ein bisschen konfrontiert mit, machst du es jetzt auf die ehrliche oder auf die leichte Art?
Ja, genau das ist das Ding.
Du sagst jetzt, du bist seit 2019, also seit rund 2 Jahren dabei. Hast du denn dann auch nochmal, nachdem du diese Erfahrungen gesammelt hast mit der Stelle, wo du einfach nur so ein bisschen vorsprechen solltest für diese Statistenrolle, sage ich jetzt mal, hast du danach nochmal richtig eine Ausbildung in Angriff genommen oder hattest du schon immer das Wissen in dir, dass du eigentlich eine total markante, ausdrucksstarke Stimme mit dir rumträgst, die nur darauf wartet, rausgebrüllt zu werden?
Da ich. Nee, also ich habe Workshops besucht. Einige. Ich habe aber auch viel Online-Training gemacht. Sehr, sehr viel. Also der Großteil meines Könnens ist eben das, was ich mir selber beigebracht habe. Es gibt so viel Information da draußen und wenn man die wahrnimmt und sich damit auch auseinandersetzt, das ist ja das Schwere, sich nicht nur beschallen lässt, sondern sich damit auseinandersetzt, dann kann man sehr viel über sich selbst lernen und der Rest war dann einfach Praxis.
Das ist sehr cool, weil wir leben ja zum Glück in einer Zeit, wo man sich durch Social Media und Portale wie LinkedIn und so besser vernetzen kann als je zuvor. Aber trotzdem hörst du ja auch immer wieder, dass es Quereinsteigern sehr schwer gemacht wird. Wie lange hat es denn gedauert, bis du dann deine erste richtige Studiorolle hattest? Und wie war es für dich mit Ablehnung oder teilweise nicht, dass du nicht ernst genommen wurdest, damit klarzukommen? Oder gab es das überhaupt?
Davon kriege ich jetzt zum Beispiel auch ein bisschen was mit. Es gibt einige Studios, die sich zum Beispiel anscheinend weigern, mich zu buchen. So. Zumindest habe ich das Gefühl so ein bisschen. Also Ablehnung gibt es immer irgendwo aus allen möglichen Ecken. Wahrscheinlich auch lehnt mich jetzt irgendjemand dafür ab, weil ich gerade in diesem Podcast bin. Und keine großartigen Hollywood-Blockbuster spreche, weil alles andere kein richtiges Synchron ist oder so. Man kennt sowas. Aber besonders die Grundablehnung gegenüber Quereinsteigern. Ich hatte gestern erst die Frage, wo ich meine Schauspielausbildung gemacht habe. Und meine Antwort war auf der Straße. Und ich glaube, das fand er eben auch nicht so witzig. Ich will auch den Beruf, die Leidenschaft, die Passion der Berufung Schauspieler nicht untergraben, nur weil ich Quereinsteiger bin, weil das eine wirklich krasse Lebensaufgabe ist. Und man sich immer weiter verbessern muss und ein so intensiver Mensch werden muss. Und das wird mir auch erst jetzt so langsam klar, wie viel da eigentlich hintersteckt. Das ist weit mehr als nur hinter einem Mikrofon stehen und reden. Das ist ein Bruchteil davon. Und viel von dem Judgment und der Bewertung und sowas, das spielt alles mit ein, je nachdem, ob man dann irgendwie gebucht wird oder ob ein Regisseur einen toll findet oder so. Es ist crazy.
Kann man dann sagen, deine erste richtige Rolle war zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder wie kam es zu?
Jede einzelne Rolle.
Und welche Rolle war eigentlich nochmal deine erste Rolle?
Die allererste Rolle, die nicht Ensemble war, aber ich hatte auch nur einmal Ensemble davor, ich kann mich sehr glücklich schätzen, war Eiichiro Sugata aus dem Anime Sora no Otoshimono, Angeloid auf Deutsch. Und da wurde mir einfach riesengroßes Vertrauen von Katharina von Dake in die Hand gelegt. Und die ist wirklich extrem gut darin, neue Leute zu finden, die auch den richtigen Drive haben und mich dann durch meine Panikattacken quasi durchzulotsen, dass ich aufhöre, ins Mikrofon zu stottern. Ja.
Aber es ist ja auch sehr wichtig, in der Synchronbranche einfach in so einem Feld jetzt wie Anime auch neue Stimmen einfach zu besetzen, weil als Zuschauer und Zuhörer in dem Fall ist man auch nach einer Zeit ja gesättigt, wenn man immer nur die gleichen 3, 4, 5 Stimmen hört. Ne? Deswegen gut, dass sie dir die Chance gegeben hat.
Ja, definitiv. Und ich bin da super, super dankbar für. Und sie hat auch vielen, vielen anderen genau dieselben Chancen gegeben. Und sehr viele haben die auch genutzt. Also ist eine Goldgrube, die Frau. Oder ein Goldsucher eher. Irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Nee, ich hab's vergessen. Weiter im Text.
Weiter im Text. Ich finde auf jeden Fall, dass wir da nochmal anknüpfen können mit dem Judgen. Das ist ja leider etwas, was sich durch die ganze Szene zieht. Findest du denn, dass es schwerer geworden ist, gute von schlechter Kritik zu unterscheiden? Und wenn es gute Kritik ist, also ich stelle mal so Doppelfragen, tut mir leid. Vielleicht bleiben wir erstmal bei der Standardfrage. Ist es schwerer geworden, gute von schlechter Kritik zu unterscheiden?
Kommt drauf an, woher die Kritik kommt, oder?
Also ich rede jetzt so, wenn jetzt zum Beispiel so ein klassischer Fanshitstorm entsteht, der sich darüber aufregt, dass jetzt eine Synchro sehr schlecht geworden ist, dann kann das immer so zwei Hintergründe haben. Einmal, es gibt wirklich Sachen, die in der Synchro sachlich zu bemängeln sind. Und zum anderen vielleicht auch einfach nur persönliche Vorlieben. Sowas wie, ich wollte jetzt aber den und den Sprecher in der und der Rolle haben. Oder ihr sprecht die japanischen Zunamen nicht richtig aus oder sonst irgendwas. Da muss man immer unterscheiden, steckt da wirklich was dahinter oder ist da gerade einfach einer nur auf Troll-Niveau unterwegs?
Ja, das ist besonders lustig, wenn man sich quasi in die Öffentlichkeit stellt, also angreifbar macht. Sagen wir zum Beispiel, ganz doof gesagt, man macht einen Twitter-Post und darunter schreibt einer, dass das, was man macht, absolute Grütze ist und dass man es sein lassen sollte und was nicht alles oder dass man nicht alt genug klingt oder so. Dort gute von schlechter Kritik zu unterscheiden, liegt natürlich dann eben darin, okay, welchen Ton verwendet der Kritiker? Das ist, ich glaube, Regel Nummer eins. Und zweitens, wie fundiert ist diese Kritik? Was wird bemängelt? Sind das Faktoren, die ein Sprecher tatsächlich ändern kann, die er besser machen kann? Oder ist das eher Feedback, das dann an den Regisseur gehen sollte, anstatt an den Sprecher selbst? Es ist, aber da muss man eben als Sprecher erstens sowieso drüber stehen und zweitens dann Stück für Stück die Erfahrung sammeln, um zu lernen und zu wissen, worauf hört man nicht, was nimmt man an, was stößt man ab.
Und was geht dir denn als erstes durch den Kopf, wenn du so einen Hate-Kommentar halt siehst?
Zuerst geht mein Puls auf 180. ja, so viel Hate lese ich gar nicht. Das heißt, es gibt so einige Foren, die meide ich in der Regel.
Was ja auch schade ist.
Es ist schade. Also ich mag es, wenn es eben fundiert ist und cool und klasse und toll formuliert und gut begründet. Hast du aber selten im Internet. Ist einfach so. So, das ist die meisten Leute, die eben Kritik schreiben, sind selbst unzufrieden. Und ja.
Ja, aber trotz allem, wir wollen ja mit diesem wunderschönen kleinen Podcast-Projekt hier so ein bisschen Licht hinter den Schatten der Unwissenheit bringen und so ein bisschen die Blockaden aufbrechen, die vielleicht zwischen dem Verständnis eines Konsumenten und dem Professional, in dem Falle dir, existieren. Und du hast gerade schon gesagt, es gibt Feedback, das sollte eigentlich gar nicht bei dir landen, sondern zum Beispiel bei einem Dialogregisseur. Und ohne da jetzt zu faktisch zu werden und zu tief in die Materie zu gehen, kannst du vielleicht ja auch einfach mal kurz erklären, wie viele verschiedene Positionen oder wie viele verschiedene Menschen an so einer Synchro arbeiten und dass es meistens gar keinen Sinn macht, dann all seinen Hass auf eine einzelne Stimme oder einen einzelnen Sprecher zu entlassen.
Ja, cool. Fangen wir mit all dem an, also all den Leuten, mit denen ich dann zusammenarbeite. Das ist natürlich Punkt 1, der Mensch, der das Fundament legt, und zwar der Dialogbuchautor. Mit dem arbeite ich jetzt nicht per se zusammen, aber ich arbeite mit dem, was der mir gibt. Sagen wir, der legt mir die Worte in den Mund. So, es ist natürlich niemandem geholfen, wenn diese Worte zum Beispiel gar nicht so gut auf den Lippen liegen können, geschweige denn, oder halt manchmal keinen Sinn ergeben und man sie dann im Studio umtexten muss, weil die Aufnahmezeit relativ stramm getaktet ist. Und dann geht da natürlich eben Qualität flöten und so. Das heißt, der Grundstein einer jeden Qualität ist ein gutes Dialogbuch. Für mich als Sprecher ist es das A und O. Wenn man beim Dialogbuch spart, hat man schon verloren. Danach gibt es natürlich den Regisseur. Der Regisseur nimmt dieses Dialogbuch. Im besten Falle ist der Dialogbuchautor auch Regisseur. Auf jeden Fall nimmt dieser Regisseur das Dialogbuch, im besten Falle ein gutes, und arbeitet dann mit dem Sprecher Take für Take durch. Der Regisseur kennt den Kontext, bestenfalls. Der Regisseur kennt das gesamte Projekt, bestenfalls. Und der Regisseur kann mir sagen, was in diesem Moment gerade passiert und wie sich der Charakter fühlt, bestenfalls. Und danach komme ich. Und dann kommt zwischendurch noch der Cutter. Und der sagt dann, na, das liegt noch nicht drauf.
Und in letzter Instanz könnte ja auch noch zum Beispiel irgendein Feedback des Lizenzgebers oder des Publishers kommen, der dann auch nochmal eine Änderung wünscht oder irgendwas anders haben möchte.
Redigierungen. Richtig, genau. Richtig, das kann immer noch sein, dass man Änderungen quasi vornehmen muss, weil das, was der Dialogbuchautor so geschrieben hat, nicht so in der Folge sein sollte, weil der Publisher sagt, nee, lass mal.
Du hast ja auch gerade gesagt, du bist in letzter Instanz, bist du das sprechende Organ, was das ausführt, was man ihm aufgeschrieben hat. Und wenn du jetzt merkst, da ist totaler Murks drin. Ich habe zum Beispiel gehört, dass es dann oftmals an so Sachen scheitert, wie spricht man den Namen jetzt in Deutsch aus oder in Japanisch aus? Sagt man Asuka oder Asuka? Lässt man das Chan
Sasuke.
hinten dran? Lässt man das Chan hinten dran oder nicht? Wenn du merkst, so, das passt überhaupt nicht zur Rolle oder das ist irgendwie im Kontext total falsch, hast du dann noch irgendwie die Möglichkeit einzugreifen und deine Expertise einzubringen oder sitzt du dann manchmal auch vor verschlossenen Türen?
Das kommt auf den Regisseur an. Ich bin mittlerweile, nehme ich mir das raus und ich glaube, es ist schon sehr frech, sich das mit 2 Jahren Berufserfahrung rauszunehmen. Aber ich nehme das raus, den liebevollen Regisseur zum Beispiel manchmal in manchen Dingen aufzuklären. Wenn ich dann sage, okay, hier das und das Wort, das ist internetsozial super, super anerkannt, das kann man wirklich benutzen. Lass uns das zumindest mal als Alternative aufnehmen und an die erste Stelle packen, am besten Falle, weil das wird richtig gut zünden. Also zum Beispiel Waifu mittlerweile ist einfach ein Wort, das man benutzen kann. So. Jetzt nicht bei einem Kinder-Anime oder so, sondern eben in My Hero Academia oder so.
Aber wir haben jetzt schon mal gelernt für alle Zuhörer, wir bilden uns jetzt einfach die virtuelle Bauchblende ein. Vincent wird auch gerne mal frech.
Ja, werde ich. Nicht respektlos, aber frech.
Ist ein wichtiger Unterschied.
Aber ist ja auch gut, also ganz im Ernst. Also wenn man dahinter steht und man sieht halt, dass etwas irgendwie verkehrt läuft, der eigenen Meinung nach, und man weiß, dass man das so und so besser machen könnte, dann finde ich es legitim, dagegen anzugehen und zu sagen, hier, hör mal bitte zu, ich glaube, so und so würde das Endprodukt noch besser werden. Also.
Ja. Richtig, sehe ich auch so. Und ich meine, zumindest kommt immer auf die Situation an, aber manchmal nimmt man dann dem Regisseur auch ein bisschen Belastung weg und sagt halt, das und das, das wird richtig gut. Und dann weiß der Regisseur auch, ah, okay, der Junge hat sein Gehirn an, er mag das, was er hier gerade tut. Und das ist auch cool.
Naja, er ist halt nicht so quasi. Kriegt nur einen Auftrag, zieht durch, geht weiter, sondern er denkt halt auch einfach mit und das ist ja auch wichtig. Und das ist ja auch ein gutes Signal dann.
Ja. Und ein gutes Endprodukt natürlich.
Nee, natürlich.
Im besten Falle,
Natürlich, wenn Vincent mitspricht, immer.
ja. Bist du denn in deiner Rolle als leidenschaftlicher Quereinsteiger der Meinung, dass durch den finanziellen Boom, den Anime und Gaming in den letzten Jahren erlebt hat, dass das für so Newcomer, Quereinsteiger, dass das die Türen noch weiter geöffnet hat, also dass man jetzt einfach noch mehr Möglichkeiten hat, als Synchronsprecher Fuß zu fassen?
Allein schon, weil man mittlerweile allein mit einem Handy in der richtigen Umgebung, also mit einer Decke über dem Kopf oder so, richtig geile Aufnahmen hinkriegen kann. Also es ist quasi super, super einfach geworden, hochqualitative Aufnahmen hinzukriegen, also verhältnismäßig hochqualitative Aufnahmen, ist es natürlich leichter, sich Gehör zu verschaffen. Also was Technik angeht, war es noch nie einfacher. Was die Nachfrage angeht an Projekten und wie viele eben gemacht werden, gab es noch nie mehr. Das ist quasi es gibt so viel zu tun. Dann, was das Marketing angeht zum Beispiel, Influencer, das heißt, wenn du selbst eine Person bist mit einem gewissen Einfluss, dann hört man dir zu. Wenn ich zum Beispiel jemand bin mit einer Verification-Badge in meinem Instagram-Account und ich schreibe einem Publisher und sage, yo, geile Story, so, dann hören die mir zu. Wenn ich das teile, dann finden die das geil. So. Ich bin natürlich nicht verified, aber kann ja irgendwann nochmal werden. Und also auf jeden Fall, die einzelne Person kann sich viel leichter in den Vordergrund stellen und wird auch von der Masse generell so viel eher akzeptiert als zum Beispiel früher, wo alles über Fernsehprogramme lief und so. Mittlerweile ist der Content halt eben von Einzelpersonen gemacht. Das heißt, diese Faktoren, diese zwei, drei Faktoren, mit denen ist das wirklich einfach geworden. Aber es steht immer noch das Handwerk im Vordergrund. Und wenn du dein Handwerk nicht kannst, dann wirst du vielleicht ab und zu hier und da mal gebucht. Aber du kannst es niemals, kannst niemals erwarten, wenn du nicht Blut, Schweiß und Tränen reinsteckst in diese Passion, dass du dann halt auch regelmäßig gebucht wirst oder gern gebucht wirst. Das ist immer noch das Wichtigste. Also es macht es schon sehr, sehr einfach, aber man darf das Handwerk nicht vergessen.
Auch in eben so moderneren Medien wie zum Beispiel Anime und Gaming, die ja ganz gerne dann mal von den klassischen Menschen mit Schauspielausbildung und auch natürlich der älteren Generation, die keinen Zugang zu diesem Medium hat, wird das ja ganz gerne mal verpönt. Kannst du uns vielleicht irgendwie so ein bisschen versuchen, bildlich darzustellen, wo einmal diese Vorurteile herkommen und auch direkt widerlegen, warum diese Vorurteile eigentlich nicht zutreffend sind?
Klar. Also damals, wenn wir uns jetzt mal am älteren Semester orientieren, so hart das auch klingt, aber als die eben gezockt haben, waren die Games zum Beispiel sehr simpel. Der Kontakt mit Anime war, wenn überhaupt, sehr, sehr rudimentär. Man muss auch einfach eingestehen, dass man, wie mit Wein zum Beispiel, man muss eine gewisse Menge Anime konsumiert haben, um es zu verstehen und es wertschätzen zu können. Sonst schmeckt es so wie dein erstes Bier. Scheiße. Aber wie viele Deutsche trinken Bier? So. Weißt du, das ist etwas, an das man etwas gewöhnt werden muss, weil das eben sein eigenes Universum ist. Mit Gaming gar nicht mal so sehr. Mittlerweile ist da ja wirklich, wow, also was wir heutzutage an Games haben, ist der Oberhammer. Aber das ältere Semester hat eben dieses alte Bild oder eben sehr, sehr wenig Erfahrung mit den Medien an sich. Und dadurch wird es belächelt, weil damals zum Beispiel sich auch sehr viel weniger Mühe gegeben wurde. Muss man einfach so sagen. Es gab nicht das Budget. So. Das heißt, okay, hier Game, Metal Gear Solid 1, die wollen, Gott, dass das auch deutsch ist. Mach mal.
Das ist das beste Beispiel, was du hättest bringen können.
Ja. Nee, ich finde auch zur Zeit ist halt die deutsche Synchro auf qualitätsmäßig auch auf dem All-Time-High.
Das sind große Worte.
Ja. Also ich persönlich bin jetzt seit 2008 in der Marketing- und PR-Branche tätig und auch als Redakteur tätig. Und ich habe halt immer schon versucht, wenn ich Animes reviewed habe, habe ich immer den Schwerpunkt auf die Synchro gelegt, weil ich denke mir, in den meisten Fällen ist es halt leider so, früher natürlich noch vermehrt illegal, heute zum Glück durch Streaming-Anbieter auch legal. Wer sich ein Anime auf Deutsch kauft, hat den vorher schon auf Japanisch gesehen. Ist in den meisten Fällen einfach so. Und deswegen macht es in einem Review meiner Meinung nach am meisten Sinn, dass man Story und vielleicht so ein bisschen Behind-the-Scenes-Facts und so eher anreißt und sich wirklich darauf konzentriert zu sagen, was macht das deutsche Produkt einzigartig. Und das ist eben in dem Fall die Synchro. Und ich bin jetzt bestimmt, auch wenn ich zustimmen muss, dass die deutsche Synchro jetzt gerade auf einem All-Time-High ist, vertrete ich, glaube ich, in meinen Reviews schon seit über 10 Jahren die Meinung, dass die Deutschen nach den Japanern die Besten sind. Eben weil wir so krass aus dieser ganzen Hörspiel-Hörbuch-Mentalität und eben der Tatsache, dass Schauspiel und Synchron anerkannte Berufe sind, da auch sehr davon profitiert haben. Was ich komisch finde in dem Zusammenhang ist nur, wenn du dir jetzt anguckst, was in den 90ern schon in Serien wie Neon Genesis Evangelion oder Ghibli-Filmen synchrontechnisch möglich war, dann auch in RTL 2 natürlich mit den entsprechenden Budgets möglich war. Und dann ging es aber auf einmal erstmal wieder runter. Dann wurden Synchronarbeiten so ein bisschen zu so einer Massenabfertigung und erst als man dann gemerkt hat, okay, jetzt ist ProSieben Max wieder am Start, die Simulcasts erobern das Internet und so, erst dann wurde auf einmal wieder Budget freigegeben und dann ist das Ganze wieder so richtig wie ein Aktienkurs in die Höhe geschossen. Aber auf jeden Fall, krass, das war jetzt eher so ein Monolog und gar keine Frage.
Ja, ich warte die ganze Zeit auf die Frage.
War aber voll cool. Und das finde ich auch sehr cool. Was damit einhergeht ist, also mit diesem Aufwärtstrend, ist eben, dass die Fans von damals also die Leute, die sich Dragon Ball Z und Detektiv Conan und so weiter angeguckt haben und gefeiert haben ohne Ende oder Sailor Moon oder so, dass die mittlerweile eben ihre eigenen Studios haben, selber Sprecher sind, hi, Dialogbuchautoren, hi, Regisseure und Cutter und so weiter. Und das bedeutet, dass Leute mit dem Verständnis für die Materie jetzt am Hebel sitzen, am längsten Hebel und endlich das produzieren können, was das Medium auch verdient hat. Das gilt für Games und für Anime.
Ja, das ist halt so der Wandel, der Wandel von so Fans zu Schöpfern einfach, ne? Das ist halt echt spannend für die jetzige Zeit, echt cool.
Ja, und die wollen Qualität und ich finde das mega, mega gut.
Auf jeden Fall, es macht halt auch so viel Spaß, jetzt auf einmal Sachen auf Deutsch zu gucken und dann teilweise eben auch durch diese wirklich schnelle Synchronarbeit zwischen den Simulcasts und den deutschen Dubs, ich sag jetzt nur die neueste Staffel Attack on Titan, wo du dann auch wirklich so mal direkt den Vergleich ziehen konntest und nicht erst diese japanische Dub in dir wachsen lassen konntest und dann so eine nostalgische Verbindung dazu bekommst. Also teilweise ist es ja dann auch super schwierig, wenn der deutsche Synchro dann erst Jahre später kam, dann nochmal einen objektiven Vergleich zu ziehen. Viele leben dann diesen japanischen Dub einfach schon so sehr, wenn sie Fan der Serie sind.
Ja, und das ist ja beispielsweise bei JoJo's Bizarre Adventure der Fall gewesen. Das ist ja ein Anime-Titel, Manga-Titel, der ist halt einfach in der japanischen Popkultur verankert, wurde dann halt auch mit der Zeit größer und größer im Westen. Dann mit der Anime-Adaption ist das richtig durch die Decke gegangen. Und diese Synchro, die japanische Synchro, war ja auch wirklich sehr speziell, sehr besonders, hat richtig gut zu dem Titel gepasst. Und da hast du ja auch für die deutsche Version jetzt ja Jonathan Joestar gesprochen. Und da haben wir ja auch ein Watch Together gemacht bei Kaze. Und das fand ich halt auch so schön, einfach zu sehen, es gab bei der Ankündigung des Titels auf Deutsch richtig viel Skepsis. Die Leute waren so gespannt, aber haben halt auch sehr viel gehatet. Nee, das kann doch gar nicht klappen. JoJo, als wahrer JoJo-Fan, dann hört man das nur auf Japanisch. Und dann, als wir dann halt die deutsche erste Folge des Animes halt prämiert haben, hat man ja einfach gesehen, wie viel Liebe es gab. Ne? Das ist ja auch krass. Hast du sowas schon mal davor erlebt oder war das jetzt zum ersten Mal so in diesem krassen Ausmaß?
Das natürlich bei JoJo, das war das erste Mal in diesen Ausmaßen, aber das ist auch das perfekte Beispiel von Fans machen es für Fans. Und jeder war skeptisch, der halt dran gearbeitet hat und alle sagen sich so, oh mein Gott, scheiße, JoJo, das kriegen wir doch niemals in geil auf Deutsch hin, aber warte. Und dann gab es halt Idee auf Idee auf Idee und das Beste aus allen Fanherzen kommt da quasi zusammen, mit Respekt zum Publisher und zu den Lizenzgebern und geht dann da rein und das ist einfach krass. Man sieht dann eben, selbst ein Anime, der 8 Jahre später kommt, wenn er wirklich gut gemacht ist, der deutsche Dub, dann resoniert das in den Herzen.
Man kennt es ja, Leute sind sehr laut, wenn ihnen was nicht gefällt, aber sehr leise, wenn ihnen was gefällt. Die sind dann so ein stiller Genießer. Du hast ja vorhin schon dieses schönen Vergleich gemacht mit dem Glas Wein oder der Flasche Bier. In dem Fall ist es ja wirklich, sie sitzen mit ihrem Glas Wein da und genießen das und sehen gar keinen Bedarf mehr, ihre Genugtuung so in die Welt hinauszuschreien, was ja auch verständlich ist. Aber in dem Fall war es ja komplett andersrum und ich bin überhaupt nicht drauf klargekommen. Ich bin auch in den Watch-Together-Stream reingegangen als ganz normaler Zuschauer und als ich die deutsche Stimme von Dio gehört habe, da hat mein Herz schon so diesen ersten Aussetzer gehabt, weil ich dachte, oh Gott, der könnte vielleicht zu dunkel sein. Und dann hat aber in der Folge selbst alles so perfekt funktioniert und du hast nur noch die Herzen im Chat gesehen und danach ging dann diese Welle der Liebe auf Twitter los und du hast ja auch einmal so ein kleines Selfie gepostet mit den glasigen Augen und das hat es, glaube ich, so wunderschön auf den Punkt gebracht und wird ja jetzt auch nochmal von den Reviews gerade bestätigt, dass ihr da wirklich einen verdammt guten Job gemacht habt. Also auch Hut ab an der Stelle.
Ja, Hut ab an Patrick Keller und Timo Schuren für so eine geile Super-Kombo. Also mit den beiden ist das wirklich ein wunderbar gemachtes Nest, in das ich mich reinlegen konnte. Und dann wurde ich die ganze Zeit geschlagen, bis der Tag richtig sitzt.
Na, war dann Jonathan auch deine Lieblingsrolle? Oder findest du Twice beispielsweise nochmal cooler, so zu sprechen? weil das vielleicht auch eine Rolle ist, die dir einfach, weil du jetzt mit der länger Zeit verbracht hast, mehr ans Herz gewachsen ist.
Also, ich glaube, dass es gibt so viele verschiedene Facetten von Charakteren und warum man sich wie mit was identifiziert. Und Jonathan ist ein Charakter an sich. Der Archetyp allein ist etwas, womit ich mich absolut überhaupt nicht identifiziere. Und dafür, dass der mir so hart ans Herz gewachsen ist, das ist echt krass. Ich habe, und ich glaube, das macht eine wunderbare Synchro aus. Ich habe erst Phantom Blood richtig lieben gelernt, als ich die erste Folge des Dubs gehört habe, weil ich mir dachte, ah, so hätte das funktioniert. So funktioniert das also. Das ist die Geschichte eigentlich. Und so. Und das ging mir im Japanischen flöten.
Ja, ich würde nicht sagen, sie geht flöten, aber sie geht in der kulturellen Differenz verloren.
Das
Der
meine ich.
Japaner selbst hat das, nimmt das wahrscheinlich genauso wahr wie wir. Er hört die Betonung, er hört die Aussprache, er hört die Tonalität und die Emotionen. Wir Deutsche meistens, natürlich gibt es viele, die haben das studiert oder die verstehen das vielleicht auch perfekt, denen will ich ja gar nicht hier ans Bein pinkeln, aber die meisten finden ja einen japanischen Dub in der Regel geil, weil er so over the top emotionalisiert ist und mit diesen krass hohen und krass tiefen Stimmen, krassen Aggressionen, krassen Freuden. Das würde man ja im Deutschen, wenn du das eins zu eins machst, würde dich ja jedes Synchronstudio wegen Overacting sofort vor die Tür setzen.
Wobei es schon richtig schwer ist, Jojo zu overacten. Aber ja, stimmt, total.
Und deswegen finde ich das auch, was du gerade gesagt hast, so passend, dass jetzt zum ersten Mal dass wir jetzt uns als Deutsche zum ersten Mal damit auf die Art und Weise identifizieren können und merken, wie wichtig das eigentlich ist, dass Dio und Jonathan in Part 1 in Anführungszeichen noch so langweilig handeln, wie sie es tun, aber gleichzeitig auch den Grundstein für all den Wahnsinn legen, der danach eigentlich kommt und dass sie genauso sein müssen, wie sie sind. Und ich habe auch diesen. Ja, und dieser krasse Hate an Part 1, den es teilweise gibt, verstehe ich auch nicht, weil ich meine, come on, es sind 9 Folgen. Setz dich hin, guck's an und da geht dir sonst so viel verloren.
Ja, also ist auf jeden Fall Jonathan Joestar ist ein der Grundstein des guten Herzens und es ist in späteren Parts scheint sowas ja immer wieder durch und es ist so, ich fühle mich dann immer zurückerinnert an Jonathan, so der quasi genetisch das irgendwo mitgegeben hat.
Schön mit dem Star auf der Schulter.
Ja, mit dem Birthmark.
Ich meine, wir könnten jetzt auch noch mal 20 Minuten über Jojo reden. Ich wäre sofort dabei, aber lass uns doch mal kurz darüber reden, wie es so für dich war, dich durchzukämpfen. Du hast ja gesagt, du hast dich reingekämpft in die Branche. Wer dir auf Twitter folgt und sieht, mit wie viel Euphorie und Leidenschaft du deine neuen Rollen ankündigst und wie dich auch manche Sachen mitnehmen und wie viel Zeit, also das ist ja wirklich krass, wie viel Zeit du damit verbringst, auch Menschen, egal ob es jetzt Fans, Kritiker, Branchenkollegen, denen auch einfach mal so ein gutes Gefühl mit auf den Weg zu geben und denen auch irgendwie zur Seite zu stehen, mit Feedback, mit Komplimenten, ernst gemeinten Komplimenten. Also irgendwie wirkt es bei dir nicht so kitschig aufgesetzt. Du bist halt so eine durch und durch gute, aber auch sensible Seele. Wie kämpft sich so jemand in einer Branche, die von Selbstständigkeit und Ellenbogengesellschaft und so knirschenden Zähnen dominiert wird, wie kämpft man sich da als jemand wie du durch?
Also ich weiß zum Beispiel, dass ich ganz vielen Leuten mit den Announcements auf den Keks gehe. Das hassen ganz viele ältere Synchronsprecher oder Leute, die den Job halt schon länger machen, wirklich wie die Pest. Und ich.
Hier, aber da einmal kurz reingrätschen, um dir ein gutes Gefühl zu geben. Aus Marketing-Sicht ist sowas top. Also top. Ich arbeite ja bei Kasee und das ist wie Zucker. Das ist wie Zucker. Ich sehe das und denke mir so, yes, können wir schön verwenden. Schön, mach Werbung, mach Werbung. Nee, das ist echt top aus Publisher-Seite. So, jetzt weiter.
Ja, das ist tatsächlich immer aus dem Herzen geschrieben. Ich denke mir dann einfach irgendwie Sachen aus, drei kleine Funny Facts und dann zum Charakter eben, ohne zu spoilern und dann ist schön. Nee. Also auf jeden Fall, was mein Social Media angeht und dass ich das Ganze so emotional ehrlich aufziehe, das ist so mein Ding. Den Grundstein davon habe ich aber aus der Bubble, aus der ich herkomme, und das sind die amerikanischen Synchronsprecher. Also die ja, stellen sich da halt hin, sagen, hey, neue Rolle am Start, check das aus. Ich habe mir gedacht, okay, ich treibe das nochmal eine Spur weiter und bleib halt im Schranken, im deutschen Schrankenrecht, im Zitatrecht pack halt so ein kleines Highlight davon dann eben in meinen Post mit rein, damit die Leute ein bisschen wissen, okay, das ist der coole Part da drin, so, auf den ich stolz bin zum Beispiel. Und auf jeden Fall, das hat eine Wirkung auch auf andere Kollegen und eben diese nicht gönnerische Ellbogenmentalität, Zähneknirschen, nicht gönnen und so weiter und so fort. Manchmal gehöre ich ein bisschen mit dazu, wo ich sage, ach, ich gönne dir den Erfolg nicht, ich will das auch. Und das ist ein ganz normaler menschlicher Aspekt, wo man sagt, okay, ja, klar, natürlich, ich will auch Erfolg. Ich bin ein Mensch, der gerne erfolgreich sein möchte. Ich möchte meine Miete zahlen. Auf jeden Fall muss man da auch gucken, dass man das moderat macht, aber auch für sich selber eben der Rockstar sein, der man nun mal ist als Schauspieler. Als Schauspieler bläst du die ganze Zeit dein eigenes Horn eigentlich. Also du bist natürlich stolz auf alle anderen, die mitgemacht haben. Aber du musst ja für dich als Person selbst auf deine Performance auch stolz sein können. Du gibst ja schließlich im Studio alles. So, du gehst da nicht rein und gibst gute 60% und gehst dann wieder. Das ist, jeder Take ist alles, was du hast. Und das ist eben eine, dass ich das halt eben poste und dass ich offen mit Leuten rede, dass ich sehr, sehr vielen Leuten helfe, ihren Weg zu finden oder einen Weg rein ins Sprechen zu finden oder keine Ahnung, wie die ihr eigenes Gear zu Hause optimieren und so. Das ist etwas, was, glaube ich, im deutschen Bereich noch nicht so viel da gewesen ist. Und deswegen, weil es neu ist, fuckt es die Leute einfach ab. Aber die werden sich dran gewöhnen müssen. Denn ich bin der Meinung, dass im Vergleich zu damals, dass Synchronsprechen eben ein Schattengewerbe ist, ist es ja immer noch. Gutes Synchron bemerkst du nicht. Also besonders bei Realfilmen oder so, das ist, als wären das einfach die Leute. Und das ist schön, das ist wunderbar so, das ist die Magie. Aber aus einer, aus einer Sicht der Selbsterhaltung und ich möchte bitte arbeiten, bitte schenkt mir Gehör, muss man mittlerweile einfach sagen, dass man als Schauspieler, Influencer irgendwo sein muss, bestenfalls. Außer man ist so gut, dass die Leute dich sowieso schon kennen, wobei ich aber nicht weiß, wie das geht. Das kann mir dann irgendjemand gerne erzählen. Auf jeden Fall benutze ich diesen Influencer-Part, um mir Gehör zu verschaffen. Ich bin jetzt nicht groß. Ich habe keine 20 Milliarden Follower. Und das ist auch vollkommen okay. Aber mir hören mittlerweile genug Leute zu. Und das ist eine Form von Marketing, die mir persönlich einfach eher liegt, als wieder eine E-Mail zu schreiben an ein Studio und zu sagen, bitte habt ihr irgendetwas für mich, weil ich damit einfach gefühlt weniger den Leuten auf den Sack gehe. Nur meinen Sprecherkollegen.
Hast du schon mal mitbekommen, dass du wegen deiner Social-Media-Präsenz nicht gebucht wurdest? Also, dass du das wirklich mitbekommen hast?
Habe ich nicht. Muss ich ehrlich sagen.
Okay. Ja, Gott sei Dank.
Nee, aber das gibt's ja auch, dass irgendwie, wie du schon sagtest, etwas, was noch nicht da ist, vor allem etwas, was sehr freundlich ist, sehr offen ist, fuckt die Leute auch leider teilweise ab. Also es steckt ja schon in dieser, Social Media fördert ja nicht nur Konnektivität zu anderen Menschen, sondern fördert ja auch leider Missgunst. Und wenn irgendjemand super freundlich ist, dann fangen ganz viele Leute an sofort zu denken, was will der von mir? Was sind seine Hintergedanken?
Aber ich glaube, das liegt aber auch, das ist so eine, ja, vielleicht so ein Vorurteil jetzt, aber so eine typisch deutsche Art.
Ja, Mann,
weil in Amerika ist das halt nicht so. In Amerika feiern die sich alle gegenseitig. Man weiß nicht, wie aufrichtig das gemeint ist. Das muss man halt auch sagen. Ich war in Amerika, da waren alle mega nett und haben alles gefeiert. Deswegen weiß, und da dachte ich mir, okay, das muss man jetzt nicht feiern, was ich jetzt hier gerade mache. aber in Deutschland ist es ja schon so, dass man für eine richtig herausragende Performance dann ein, oh, das war gut, hört. Und das ist halt schon das höchste Kompliment überhaupt.
Ja.
Ja, ich hatte auch schon Jobs, wo ich so meinte, ey, wir haben gerade ein Projekt richtig krass gerockt, euer Umsatz hat sich um so und so viel Prozent erhöht. Und ihr habt nicht mal ein Danke. Ja, so im Komplimente geben sind wir nicht so gut. Was soll das denn? Also seid doch einfach mal nett zu den Leuten. Was
ja.
geht denn?
Ja,
also
da wirklich. Kann ich
deswegen finde ich das
viel zu sagen.
So.
Aber du darfst deinen Satz gerne zu Ende sagen.
Nee, sorry, alles gut. Ich meine nur, deswegen finde ich es ja so erfrischend, wie du das machst. Und meinte ja auch, gerade als jemand, der das selbst als Defizit in unserer Gesellschaft wahrnimmt, fällt mir bei dir halt auf, dass es nicht aufgesetzt wirkt. Daher wollte ich das jetzt auch nochmal einfach hervorheben, weil es ja auch so schön zu der Mentalität unseres Podcasts passt, zu sagen, lasst uns mal den Mensch dahinter beleuchten und zeigen, dass es eben nicht nur dieses eine Gesicht Kase und dieses eine Gesicht Peppermint Anime und dieses eine Gesicht Ultraverse und was weiß ich was gibt, sondern dass dahinter so viele Einzelschicksale stecken und der Mensch Vincent garantiert nichts dafür kann, wenn eure Lieblingssynchro irgendwie mal nicht euren Erwartungen entspricht und man sich zweimal überlegen sollte, wie man dann mit dieser Person interagiert, weil am Schluss, am Ende des Tages, sitzt ein Mensch dahinter mit genau solchen Emotionen und Gefühlen wie jeder andere von uns auch.
Ja, ja. Also ich muss auch zum ganzen Internet und Social Media und Hate und so, also die gemeine Mecker-Mentalität der Deutschen, gesteht es euch ruhig ein, es ist einfach so.
Ja, ist auch so,
es Punkt. Meckern ist deutsch, auf jeden Fall. Und das gibt es, das ist da. Und ich und einige wirklich wundervolle, geschätzte Kollegen, die eben auch die Inspiration von den englischen VAs haben, gehen da eben ein bisschen gegen an. Klar, Fake Praise ist Kacke. Hasse ich wie die Pest, kann ich auch nicht. Aber wenn ich irgendeinen guten Kern rausnehmen kann aus irgendetwas, dann bin ich gerne dafür da. Dann lasse ich da mein Herzchen drunter. Und dann freue ich mich drüber. Wenn zum Beispiel jemand, den ich absolut fürchterlich finde, Fortschritt macht, dann freue ich mich da mega drüber, weil ich dann weiß, ah, geil, cool, so, das und das hat sich geändert. Das ist sehr gut. Das ist Wachstum. Und es gibt auch Leute, die kann ich persönlich absolut nicht ab, aber auf einer professionellen Ader, auf dem Punkt von, keine Ahnung, ich respektiere das Handwerk, den Skill dahinter. Also, wieso sollte ich denen da dann nicht etwas Positivität dalassen, weil ich zumindest an den Aspekt, in dem Menschen sage, das ist etwas Gutes und durch alles, was man tut, was man mit Herz, Überzeugung und so weiter tut, entwickelt sich eben auch ein besserer Mensch. Das ist Zen quasi. das ist wirklich wichtig.
Ja, es ist wichtig und es ist schön, wie du es gerade zusammengefasst hast, weil das auch so ein bisschen meine Herangehensweise an die Dinge widerspiegelt. Es gibt ganz viele Menschen, die mag ich als Freund, aber nicht als Kollegen, oder die mag ich als Kollegen, aber nicht als Freund, und merke dann aber, wenn ich Zeit damit verschwende, mich auf diese negativen Dinge zu fokussieren, dann tut mir das selbst nicht gut. Im Gegenteil, wenn ich dann aber merke, diese Leute entwickeln sich auf einer Ebene, auf der ich vorher nicht mit ihnen connecten konnte, sprich Sozialkompetenz oder Fachkompetenz entwickeln sich irgendwo weiter und auf einmal haben wir eine neue Ebene zueinander geknüpft, dann freut mich das auch immer so extrem, weil ich so super harmoniesüchtig bin und dann weiß, so, oh, ein negativer Punkt weniger auf der Checklist und wieder jemanden mit dem, und ich hoffe halt, dass Menschen das auch bei mir machen, deswegen sage ich auch immer zu Justin, wenn wir so in die Konzeptphase des Podcasts gehen, so, ey, sei einfach ganz direkt zu mir, red einfach mit mir, Kommunikation ist das A und O. Und es wäre einfach, glaube ich, cool, wenn mehr Leute so wie du denken würden. Und ich sehe aber jetzt schon eher so, der erste Kommentar ist direkt, was soll denn das mit der deutschen Meckerkultur?
ja, das ist so, das ist auch typisch deutsch, damit hast du es wieder bestätigt, danke.
Ich werde sagen, der erste Kommentar wird ein Herz sein.
Deiner, das wird dann dein Kommentar sein.
Ja. Oh Mann. Ja, aber das ist, viele Kollegen helfen mit, das ganze Ellbogending ein bisschen zu wandeln und mehr Menschlichkeit mit reinzubringen. Man ist mehr als nur Sprecher und Schauspieler, man ist in erster Linie Mensch und damit eben auch etwas mehr Positivität, sich für den Menschen zu freuen und für das Projekt, den Wachstum und so weiter.
Merkst du denn auch, dass ihr damit festgefahrene Raster in der Branche aufbrechen könnt? Also setzt sich dann auch mal so ein 50-jähriger Synchronveteran mit euch dann abends noch an den Tisch und sagt so, ey, voll geil, dass ihr das jetzt organisiert habt und voll cool, wie ihr das gemacht habt?
Also noch ist kein 50-jähriger Synchronveteran auf meinem Discord. Aber ich wette, dass wenn ich auf den Stammtischen bin, wenn man sich halt wieder mal gedankenlos in Person treffen kann und so, dass es da bestimmt also die Wachenleute, die im Geiste noch wirklich wach sind, die werden das wertschätzen. Die werden sagen, das fühlt sich so viel besser an. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das ist meine Überzeugung.
Da du jetzt in Anführungszeichen erst 2019 mit reingegrätscht bist in diese Branche, hast du ja auch wirklich so die Höhepunkte deiner Karriere bisher alle während Corona machen dürfen. Das heißt, du kennst wahrscheinlich auch noch gar nicht so, wenn man sich jetzt mit so ein paar anderen Synchronsprechern wie jetzt Rieke Werner und so beschäftigt, die ja schon seit Jahren machen, die können sich ja dann auf den Messen teilweise gar nicht mehr vor Fans irgendwie flüchten. Und du wirst diese Erfahrung erst noch machen, wirklich dann mal so Meet and Greets auf Messen zu haben, oder hat sich das 2019 noch ergeben?
Nee, das hat sich nicht ergeben. Also ich glaube auch jetzt nicht, dass ich so schnell auf Conventions eingeladen werden würde oder so. Nehme ich mir nicht raus. Aber ich habe Rieke Werner letztens erst kennengelernt in Person und das war sehr, sehr toll.
Ja.
Was für ein toller Mensch.
Kann ich nur unterschreiben.
Richtig, richtig cool. Ja. Auf jeden Fall, wenn das irgendwann soweit kommen sollte, dass ich dann quasi in einer Convention bin und zwar nicht als Gast, weil ich also als Hingeher, als Besucher, sondern eben als Panel-Gast oder so, dann werde ich mich wahrscheinlich tierisch freuen. Ich werde versuchen, nicht ganz viel zu heulen.
Wir stecken dich einfach in ein Jonathan Joestar-Cosplay und Justin kümmert sich dann um den Rest.
Finde ich geil. Ich war sehr lange Cosplayer.
Echt?
Ja.
Ach echt?
So hat das angefangen.
Krass, guck mal, da findet man noch was Neues heraus. Krass, wusste ich auch nicht.
So hat das mit den Stimmen angefangen. Dr. Nefarious zum Beispiel, die Stimme basiert auf Mark Hamill und natürlich Armin Scheimermans Original Performance im Englischen. Aber die Lache vor allem, die habe ich mir antrainiert, weil ich als Joker gecosplayt habe. Und zwar als Mark Hamill Joker. Und die Lache habe ich sehr, sehr, sehr lang geübt. Deswegen kann ich so gut lachen.
Ey, wie geil bist du denn? Ich hatte diese Frage noch auf meinem Zettel und jetzt hast du sie einfach schon beantwortet. Ich wollte halt echt noch, weil ich bin wirklich sehr, sehr kritisch, was Synchronarbeiten betrifft. Und ich versuche halt immer nicht zu sagen, boah, das hast du geil gemacht, sondern ich versuche halt wirklich so Aspekte zu finden, zu sagen so, das war gut, weil das und das, oder das war schlecht, weil das und das. Das liegt halt einfach durch meine Redaktionsarbeit so in meinen Adern. Und wenn du aber auf einmal dann einfach nur da sitzt und geflasht bist und dir wirklich die Worte fehlen und du dir einfach nur denkst, boah, ist das geil. Und das war halt bei diesem Nefarious-Clip, den du hochgeladen hast. Weil das war eben diese Mark-Hamill-Lache, fast 1:1 und dafür wird er ja neben seiner Arbeit als fucking Luke Skywalker super krass geschätzt. Und dann hast du das aber wirklich so, so schön gemacht und mir haben echt die Worte gefehlt, weil ich einfach nur dachte, so krasse Lache, das habe ich so lange nicht mehr in der Synchronarbeit gehört, weil es halt auch schwer ist, das so auf eine authentische Art zu machen. Und jetzt wollte ich dich eigentlich noch voll fragen, wie es dazu kam, aber okay, du hast die Antwort schon geliefert.
Ja, ich kann noch mehr dazu verlieren.
Ja, gerne.
Also, das ist, Lachen ist eine Wissenschaft für sich. Und kommen viele Faktoren mit rein. Ich habe mich sehr viel mit dem Inbegriff von Wahnsinn auseinandergesetzt. Und ich habe halt auch Vampire gespielt. Und dort gibt es einen Clan, die Malkavianer. Und das sind wahnsinnige Vampire, in Anführungsstrichen. Und die besitzen quasi eine Art der Superwahrnehmung, wenn man so sagen möchte. Quasi alles spricht zu denen. Und hinter einer guten Lache steht, dass man als allererstes versteht, warum man lacht. Und um dann halt wirklich die Emotion damit reinzumischen, muss man sich komplett fallen lassen. Man muss wirklich komplett drin sein und darf nicht versuchen, etwas zu kreieren. Das menschliche Lachen ist quasi ein bisschen, man ist ein Instrument. Und dieses Instrument musst du lernen zu spielen. Und es spielt sich von selbst, wenn du loslässt. Und genau das war dann da. Und für die Dr. Nefarious-Lache habe ich das einfach dasselbe Gefühl genommen, wie als ich den Anruf bekommen habe, dass ich den jetzt aufnehmen darf. Und genau das ist in der ganzen Szene mit drin. Ich bin es! Und so weiter und so fort. Hat man auch wahrscheinlich gerade kurz in einem kleinen bisschen gehört. Einfach der Hype ist einfach da und der Respekt davor und dass man es endlich geschafft hat. Das habe ich alles damit reingebracht. Und Lachen ist nicht nur Lachen. Lachen ist eine Kunst für sich.
Richtig. Und ich glaube, das ist auch jetzt gehen wir full circle. Einer der Gründe, warum so viele dann nicht verstehen, was diese Unterscheidung zwischen japanischer Tonalität und deutscher Tonalität in den Dubs sind, weil du teilweise diese Emotion, die ein japanischer Synchronsprecher, der das so volle Kanne reingeht und sich die Seele aus dem Leib schreit, dass das halt einfach etwas ist, was du mit gleicher Emotion in Deutsch aber ganz anders sprechen, sagen, schreien würdest. Und das macht dann, es würde teilweise dann einfach, wie du schon sagtest, Lachen ist nicht einfach Lachen. Wenn du dann versuchst, einfach nur den Japanern zu kopieren, würdest du ein Produkt abliefern, was nicht wie eine authentische deutsche irgendwas klingt. Also so ein Ton, der aus dir rauskommt, du würdest denken, so ein Ton kommt aus einem Deutschen nicht raus.
Ja, aber man sollte auch immer, finde ich, das ist so meine Meinung, im Synchron halt auch seine eigene Note mit reinbringen. Also einfach nur imitieren, das, was die Japaner machen, muss nicht sein, ganz im Ernst. Also ich finde es schon gut, wenn Synchronregisseure und dann halt auch die Synchronsprecher einfach denken, komm, wir machen jetzt einfach unsere Version drauf, weil wir denken, dass das halt so besser mit der deutschen Sprache halt kompatibel ist.
Total, das sind die Mastermind-Moves und das ist eben auch, wonach ein richtig guter Regisseur castet, der dann sagt, okay, der Typ, der ist eine Type und diese japanische Type, die würde im Deutschen so und so übersetzt ungefähr sein. Das wäre das Äquivalent dazu. Und genau diese Essenz, die man einem Sprecher nicht austreiben kann, die nehmen wir, die benutzen wir. Oh, und dann machst du Magie. Dann sitzt das auch alles. Dann weißt du auch als Regisseur schon so, oh ja, ja, das wird gut. Und das ist, da merkst du halt wirklich, wer sein Handwerk beherrscht, wer es kann. Also nicht nur der Sprecher eben, sondern eben die Regie, die Besetzungen. Das ist, wenn da Hirn hinter ist, dann hat auch der Sprecher keine Arbeit mehr.
Dann flutscht so. Es.
Das ist einfach geil dann.
Aber ey, nach all diesen wundervollen Ausführungen von dir hätte jetzt aber, glaube ich, auch niemand hinterfragt, wenn du gesagt hättest, ey, ich habe die krasse Schauspielausbildung gemacht. Natürlich, alles in der Tasche drin. Also man merkt halt wirklich, du lebst für diese Branche und ich finde das so erfrischend, wie du darüber sprichst.
Danke, Mann.
Ich würde dir jetzt ganz gerne, ja, Lob, wer es verdient hat, ganz klar. Ich würde dir ganz gerne zum Schluss jetzt nochmal die Möglichkeit geben, zu sagen oder den Zuhörern und uns mitzuteilen, was so das nächste große Projekt ist oder vielleicht auch etwas, was du schon in der Tasche hast, wo du sagst, so, haltet Augen und Ohren offen, das wird geil.
Oh boy, lass mich nachdenken. Ich glaube, gerade steht nichts an. Ich habe alles schon verfeuert. Ich bin gerade ziemlich im Leerlauf eigentlich. Aber das ist vollkommen okay.
Aber Ratchet & Clank kam jetzt gerade raus, oder?
Ja, gestern, ja.
Gestern, ja.
Okay. Oh nein, jetzt wissen die Zuhörer, wann wir die Folge aufgezeichnet haben.
Nein, oh nein, das ist so ein großes Geheimnis eigentlich. Mist, sorry.
Wir können nochmal die Brücke schlagen, denn wenn diese Folge rauskommt, ist auch der offizielle Release von JoJo Part 1.
Yes.
Also dann habt ihr hoffentlich Ratchet & Clank schon gespielt und holt euch heute, in Anführungszeichen, yes, yes. JoJo's Bizarre Adventure. Nein, also ganz ehrlich, es ist keine Werbung, hier steckt keine finanzielle Meinungsmache dahinter oder so. Es ist halt wirklich so, Justin, Vincent und ich sind alle JoJo-Fans, wir freuen uns drauf. Deswegen, wenn ihr Bock habt, es euch zu holen, ich würde sagen, Vincent, du würdest dazu stimmen, dass das schon ein extrem cooles Schaffen von dir und deinen Kollegen ist.
Absolut. Jeder, der Meinung ist, dass JoJo auf Deutsch nicht funktionieren kann, wird umgestimmt werden, außer er hält krampfhaft daran fest. Der Dub ist das perfekte Beispiel dafür, wie Fans wirklich ganz, ganz krass geniale Magie erschaffen können und etwas übersetzen können, was man als unübersetzbar gehalten hätte. Ich als Fan sowieso, wo ich mir gesagt hätte, das funktioniert nicht.
Warte mal. Das heißt, JoJo's Bizarre Adventure ist das Herr der Ringe der Anime-Branche. Denn Herr der Ringe galt als unfilmbar und JoJo galt als unübersetzbar. Und jetzt ist die Magie geschaffen. Ihr habt Kunst gemacht.
Kunst, definitiv. Wirklich. Ich applaudiere mir selbst und den Leuten. Ja, ich mach das. Go me. Die ersten 9 Folgen. Aber selbst, oh Gott, Part 2. Ich bin so gespannt. JoJo auf Deutsch. Ich hätte niemals gedacht, dass es so geil wird.
Ja, ich auch.
Dann hat Justin noch eine kleine Überraschung für uns. Als Rausschmeißer kommen jetzt nämlich unsere wunderschönen Trash-Taste-Haikus zum Einsatz. Jede Folge endet mit einem richtig schönen Haiku. Also, the stage is yours.
Ey, bitte nicht lachen. Doch, lachen. Komm, lachen. Als ich das verfasst habe, muss ich selbst lachen und dachte mir, Alter, ist das überhaupt ein Haiku? Ah, egal mit den Ausreden, ich hau einfach raus. Unser erster Gast Vincent ist ein cooler Kerl. Spannende Zeiten.
Oh. Das war ganz hohe Dichtkunst. Ja.
Ganz, ganz groß. Okay, ich applaudiere mir auch selbst einmal kurz. Danke, danke.
Ja, nein, kannst du wirklich machen. Danke dir. Das schmeichelt mir wirklich sehr. Danke dir. Ich liebe Haikus, deswegen ist es schön.
Es war wirklich wunderschön. Wunderschön, Vincent. Du hast genau die Art von Persönlichkeit reingebracht, die wir uns mit diesem Projekt erhoffen und den Weg geebnet für hoffentlich noch viele, viele weitere tolle Folgen, die kommen werden.
Ich hoffe es, weil ich einfach wissen will, was behind the scenes abgeht.
Dankeschön, Dankeschön. Hätte man nicht schöner sagen können.
Ja, also glaub mir, da werden sich so viele Sprecher drum reißen und auch Leute, die eben ganz vorne dabei sein wollen als Studios und so weiter und so fort, die einfach ein bisschen mehr wissen wollen. So, das ist echt cool.
Dankeschön. Es war eine wunderschöne Stunde.
Ja.
Ja, die ging jetzt richtig schnell vorbei.
Ging so schnell, ne? Ging so
schade, dass du noch nicht in Japan warst, aber wenn du in Japan warst, machen wir nochmal eine Folge zusammen.
Okay.
Weil dann geht's richtig ab.
dann erzähle ich von den ganzen Ramen-Läden. Ich bin nächstes Jahr ist geplant, Japan.
Ramen ja. Special One Hour Talk with Vincent.
Ich bin dabei.
Ja. Das Anime Hodo Special, Ramen Special. Vielleicht werden wir dann auch eine Kamera mitnehmen und wir gehen alle gemeinsam in einen Rahmenladen und schlürfen dabei.
Geil.
Und machen das live als Twitter Spaces Podcast, wie wir da drin sitzen.
Wow, das
Next Level Podcasting, heute schon beschlossen.
Ja.
Leute, es war mir ein Fest. Ja, Justin, danke dir für die Co-Moderation. Vincent, danke für einen wundervollen ersten Gast.
Kevin, Justin, es ist mir eine Riesenehre, dass ich dabei sein durfte. Das ist voll krass. Ihr macht was richtig Geiles.
Danke. Ich werde ganz rot.
Ja. An alle, die zugehört haben, danke, dass ihr schon bei der allerersten Folge mit dabei wart. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt am Ball, wenn wir euch auf Twitter, Instagram oder auf unserem Discord-Server mit Updates zu spammen werden. Der nächste Gast wird auch wieder ganz, ganz spannend. Ich verspreche es euch. Und haut rein. Bis bald.
Buenas noches.
Tschüss.